Mit Johannes Paul II. Schauen wir in dieser Sendung auf das Erbarmen Gottes und willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Vierter Sonntag der Fastenzeit, Letare-Sonntag. Wir stehen heute unter dem Aufruf zur Freude. In der zweiten Lesung des heutigen Sonntags haben wir gehört, Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge der Sünden tot waren, in seiner großen Liebe zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Das ist der Kern der Freudenbotschaft des Evangeliums, der barmherzige Gott, der sich uns zuwendet und uns aufhebt, wenn wir gefallen sind. Diese Barmherzigkeit Gottes hat Papst Franziskus gerade erneut ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Am Freitag hat er bei einem Bußgottesdienst angekündigt, dass er Ende dieses Jahres ein heiliges Jahr ausrufen wird als Jubiläum der Barmherzigkeit. Anders ist, dass sich am 8. Dezember der Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils zum 50. Mal jährt. So werden also am 8. Dezember in Rom die heiligen Pforten zu diesem außerordentlichen heiligen Jahr feierlich geöffnet werden. Und im ganzen Jahr 2016 feiern wir also dieses heilige Jahr der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes ist das Thema, unter das Papst Franziskus sein ganzes Pontifikat gestellt hat. Und damit steht er im Grunde in der Tradition seines großen Vorgängers, des heiligen Papst Johannes Paul II. Der Name des polnischen Papstes ist ja untrennbar mit dieser göttlichen Eigenschaft der Barmherzigkeit verbunden. Spätestens seit er den Sonntag nach Ostern zum Barmherzigkeitssonntag erklärt hat und allerspätestens seit er am Vorabend dieses Barmherzigkeitssonntages gestorben ist. Ich denke daher, dass es kein Zufall ist, dass wir für heute im Programm die Barmherzigkeit Gottes in der Spiritualität von Johannes Paul II. Vorgesehen haben. Und als unseren Gast in dieser Sendung begrüße ich sehr gerne Pfarrvikar Rainer Hertheis. Er ist uns aus Wernding bei Augsburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Pfarrvikar Hertheis.
Frau Fröhlich, ich grüße Sie, liebe Hörergemeinschaft, geliebtem Herrn, ein herzliches Grüß Gott beisammen. Schön, dass wir jetzt zusammen sein dürfen. Willkommen.
Willkommen Ihnen, Pfarrvikar Hertheis. Ich weiß nicht ganz sicher, ob es Ihnen eigentlich ganz recht ist, wenn es immer wieder unterstrichen wird, aber vielleicht gehört es einfach dazu, wenn man Ihre Botschaft ganz verstehen will. Sie sind in Ihrer Kindheit nach und nach erblindet und als Blinder zum Priester geweiht worden. Das heißt, Sie blicken noch einmal mit mehr Augen, würde ich sagen, auf die Heilige Schrift. Und Ihre Botschaft, deshalb sage ich es jetzt einfach doch nochmal, weil es, denke ich, einfach nochmal uns anders hinhören lässt, wenn Sie sprechen. Dass wir im kommenden Jahr so ein Jubeljahr der Barmherzigkeit Gottes feiern werden, freut Sie das?
Ich finde es ein sehr, sehr großes Geschenk, weil es ist wie ein Rettungsanker in dieser Welt. Wir bekommen ja selber mit, dass auf dieser Welt sehr viele Ehescheidungen sind und vieles mehr. Aber wir wollen heute nicht auf die negative Folie dieser Welt schauen, sondern ich stelle fest, dass die Menschen, die sich an die Barmherzigkeit Gottes wenden, dass die in ihrem Leben trotzdem Freude haben, auch wenn es manchmal nicht leicht ist in dieser Welt, die Gott ziemlich vergessen hat. Aber ich weiß, die Barmherzigkeit ist dieses Geschenk des Himmels, das uns allen hilft, dass diese Welt wieder ein bisschen himmlischer, ein bisschen friedlicher wird, dass Gott ein bisschen mehr ins Leben kommt. Darum sehe ich es als großes Geschenk, als Chance für uns, für die Welt, in der wir leben.
Kommen wir zu Papst Johannes Paul II. Sie werden gleich seine Lehre zur Barmherzigkeit Gottes für uns darlegen. Johannes Paul II. Ist ja selbst stark von dieser Botschaft der Barmherzigkeit geprägt gewesen, unter anderem wahrscheinlich wegen der großen Heiligen seiner polnischen Heimat, der heiligen Faustina. Vielleicht sagen Sie uns, bevor Sie mit Ihrem Vortrag beginnen, noch ein paar ganz kurze Worte dazu.
Ja. Schwester Faustina war ja auch eine Frau, die sehr in der Welt gelebt hat. Man hat ja gemerkt, sie war auf Tanzveranstaltungen, viele mehr. Aber genau mitten in den Vergnügungen dieser Welt ist ja so in den 1920er, 1930er Jahren dann Jesus Christus, der heiligen Schwester Faustina, erschienen. Damals war sie noch gar keine Ordensschwester und sie durfte dann Werkzeug sein, um diese Botschaften, diese Offenbarungen zu verkünden. Schwester Faustina ist, wie gesagt, mittlerweile selig und heilig gesprochen. Von daher ist die Botschaft, die Gott ihr gegeben hat durch Jesus Christus, Lehre der Kirche. Und wirklich, ihre Botschaft ist hauptsächlich diese, dass Jesus gesagt hat, wenn er einmal den Barmherzigkeitsrosenkranz betet und wenn es der größte Sünder wäre, seine Seele wird gerettet werden. Wenn wir nachmittags um 3 Uhr uns ein bisschen in die Barmherzigkeit des Vaters versenken, dann werden wir große Gnaden empfangen. Also es ist eine Botschaft, die nur Freude ist, die Hoffnung gibt, die leben lässt, die auch den verstocktesten Sünder wieder aufatmen lässt. Und diese hat eben Jesus selbst gegeben in einer persönlichen Erscheinung, die er von der Kirche angegeben ist, dieser Helena Kowalska, wie sie geboren ist und eben dann Schwester Faustina wurde. Ein Geschenk für uns Menschen, Jesus, von Jesus gegeben, durch Schwester Faustina uns vermittelt.
Wir hören jetzt also Ihre Gedanken, Pfarr Vikar Rainer Hertheis, zu dem Thema mit Johannes Paul II. Auf das Erbarmen Gottes schauen.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Hörerfamilie, Johannes Paul II. War ein Papst, der sich ganz und gar der Mutter Gottes geweiht hat, dessen Leitspruch ja Totus Tuus, also ganz der Deine, o Maria war. Und Maria trägt auch den Titel Mutter der Barmherzigkeit. Und dann stammte er auch aus Polen. Johannes Paul II. Als Karol Wojtyla kennen wir ihn da. Und er hat auch begriffen, dass nicht nur die Mutter Gottes die Mutter der Barmherzigkeit ist, eben, sondern auch, wie schon gesagt, die heilige Schwester Faustina aus dem Land Polen heraus der Welt diese Botschaft vermitteln durfte. Und deshalb hat sich Johannes Paul II. Überlegt, wie kann er denn als guter Vater, als Abbas, als Papst, was er eigentlich Vater heißt, der Welt diese Botschaft der Barmherzigkeit nahebringen. Sicherlich hat er es dadurch getan, dass er Schwester Faustina heilig gesprochen hat, aber da werden wir sicher am 12. April diesen Jahres 2015 noch mehr drüber hören. Johannes Paul II. Hat noch einen zweiten Weg gewählt, neben der Selig- und Heiligsprechung von Faustina Kowalska. Er hat uns eine Enzyklika gegeben, ein päpstliches Lehrschreiben, das ganz und gar zum Thema Barmherzigkeit etwas aussagt. Dives in Misericordia. Reich an göttlicher Barmherzigkeit oder über die göttliche Barmherzigkeit, das ist der Name dieses päpstlichen Lehrschreibens, wo Johannes Paul II. Ganz detailliert hineingeht über die Barmherzigkeit Gottes. Und ich möchte nun einfach so die nächsten Minuten ein bisschen mit Ihnen eintauchen in diese Eigenart Gottes. Denn dieser heutige Sonntag trägt er, wie gesagt, den Namen Letare, was ja nicht nur für uns Christen an diesem einen Sonntag gilt, oder im Advent nennt er sich Gaudete, heißt beides freue dich, freut euch, genauer gesagt, sondern dies ist ein Motto, das uns Christen überhaupt prägen sollte. Freut euch dem Herrn zu jeder Zeit, heißt es in einigen Paulusbriefen. Und wir können uns nur über Gott freuen, wir können ihn nur wirklich lieben, wenn wir ihn auch kennen. Wie will ich denn zum Beispiel, wenn ich in jemanden verliebt bin, mich wirklich ganz und gar dem verlieben, wenn ich ihn gar nicht kenne, wenn ich nichts über ihn weiß? Und darum möchte ich mit Ihnen ein paar wenige Gedanken aus dieser Enzyklika Dives in Misericordia herausnehmen und mit Ihnen ein bisschen Gott näher betrachten, ein bisschen Gott mehr lieben lernen, ein bisschen Gott mehr kennenlernen, ein bisschen mehr was wissen dürfen über ihn, damit wir dann noch begeisterter Zeugnis von ihm geben können, damit wir noch begeisterter sagen können, Herr und Gott, ich freue mich an dir. Und damit wir noch begeisterter sagen können, Jesus, mein Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Da ist es wichtig, Gott zu kennen. Und eine der wichtigsten Eigenschaften unseres Gottes ist genau diese Barmherzigkeit. Also alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, können Sie im Prinzip nachlesen, wenn Sie diese Enzyklika Dives in Misericordia zur Hand nehmen würden. Nur, ich habe nur einige wenige Momente herausgenommen, einige Punkte und fasse es mit eigenen Worten zusammen. Also was ich Ihnen jetzt sage, wie gesagt, ist Originalton Papst Johannes Paul II. Aus dieser Enzyklika. Nur erzähle ich es nun so, wie wenn es von mir stammen würde, sonst wäre es ja eine Vorlesung. Dies ist ja eine Spiritualitätssendung. Wir wollen ja heute erreichen, Gott ein bisschen mehr kennen, lieben zu lernen, um noch mehr zu sagen können, Herr, ich freue mich an dir, ich liebe mich von ganzem Herzen. Und hier können wir gleich mit dem Drama an Gott anfangen, nämlich Gott ist ja eigentlich unzugänglich. Gott ist Geist. Also er ist unseren Sinnen verborgen, er ist real anwesend, es gab noch nie eine Zeit, in der er nicht war. Er war schon immer, von Anbeginn der Zeit bis in Ewigkeit, er war immer schon da, aber unseren Augen verborgen, unseren Sinnen verborgen. Und doch hat Gott sich geoffenbart. Er hat den Vorhang der unsichtbaren Welt weggezogen und auf verschiedene Weise etwas von sich preisgegeben, sich dargestellt, sich uns gezeigt, wie gesagt, damit wir in Beziehung mit ihm treten können, denn Gott ist nicht nur Geist, sondern Gott ist auch die Liebe, wie wir im ersten Johannesbrief lesen können. Und Liebe braucht immer Gemeinschaft dazu. Und Gott ist einer, der uns Menschen liebt, der uns geschaffen hat als seine Kinder. Also Gott ist eigentlich unzugänglich. Jetzt kommt da, wie gesagt, das Aber. Er hat verschiedene Wege gewählt, um zu uns zu sprechen, zum Beispiel durch die Sprache des Universums und der Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung genau analysieren, und hier gehört nun die Vernunft dazu, also die Wissenschaft, sie kann uns helfen zu merken, es muss einen geben, der das alles geschaffen hat, was wir da sehen. Die Sterne, die Kometen, die Galaxien, die Milchstraße, den Kosmos, alles was dazugehört. Da muss eine Ordnung dahinter stecken, ein Beweger, der das Ganze in Ordnung gebracht hat, ein Schöpfer, der die verschiedenen Gattungen, Menschen, Tiere, Pflanzen geschaffen hat. Und so können wir durch die Vernunft schon feststellen, es muss wohl doch einen Gott geben. Man nennt sowas Gottes Erweise. Beweisen werden wir Gott nicht können, dann wäre er kleiner als wir. Aber wir können viele Hinweise sagen, dass es wohl doch einen Gott gibt. Nur, diese ganzen Erweise aus der Schöpfung heraus, die haben ein kleines Problem. Und zwar, mit Hilfe der Vernunft durch die Schöpfung, da kann ich zwar, wie gesagt, indirekt Gott sprechen hören, indirekt durch die Geschöpfe, durch das, was er geschaffen hat, aber ich komme dann niemals zu einem Vater, dass ich sagen könnte, Gott, du mein lieber Papa, du Abba, du lieber Vater, der ich dich lieben darf. Auf dieses kommen wir nicht. Gott aber ist menschenfreundlich und will sich zu uns zuwenden. Dann können wir und dürfen ihn ja loben und preisen, ihn lieben, weil er sich uns zuwendet, weil er es liebt, uns zu umarmen. Und dazu hat Gott sich uns geschenkt, indem er in Jesus Christus sich uns gezeigt hat. Wer Jesus sieht, der sieht auch diesen Vater. Der darf etwas erkennen darüber. Die Liebe Gottes des Vaters wird also am besten sichtbar durch alles, was zu Jesus gehört. Was zu Jesus gehört, das ist das, was im Prinzip die vier Evangelien schildern. Er wurde Mensch, er hat gelebt, er hat geheilt, er wurde gekreuzigt und ist auferstanden. Ganz knapp zusammengefasst. Wenn wir also Jesus anschauen, dann lernen wir diesen Gott kennen, der eigentlich unsichtbar ist, der größer als alles ist, was wir denken können und doch unsagbar nahe bei uns ist. Und deshalb können wir sagen, Herr und Gott, wir preisen dich, wir freuen uns an dir. Das soll heute die Hauptaussage dieses kleinen Spiritualitätsvortrags sein. Wir freuen uns an dir, dass es dich gibt, dass du uns so nahe bist, dass du uns dich durch Jesus Christus zeigst, dass wir dich kennen dürfen, dich lieben dürfen, von dir schwärmen dürfen, mit dir Zeit verbringen dürfen, dass du uns so nahe bist. Durch Jesus Christus. Und so wird auch durch Jesus Christus die Eigenschaft des Erbarmens sichtbar. Das soll ja das sein, wo wir heute ein paar Minuten eintauchen wollen. Gott hat die Eigenschaft, er ist voller Erbarmen. Im Alten Testament ist es so, dass dieses Erbarmen durch verschiedene Bilder gezeigt worden ist, wie Gott eben gehandelt hat. Zum Beispiel mit dem goldenen Kalb eben, wo Gott eigentlich zornig war drüber, aber Mose hat dann um Erbarmen gerufen und dann war Gott Erbarmen, er hatte Mitleid mit seinem Volk. Also es gibt da schon auch Stellen der Barmherzigkeit. Aber Jesus Christus, er gibt dieser ganzen alttestamentlichen Geschehnissen von Erbarmen eine ewige, eine endgültige Deutung. Also das, was im Alten Testament begonnen ist, vollendet Jesus dann in Perfektion. Mit Jesus wissen wir dann ganz genau, aha, so ist Gott und so ist sein Erbarmen. Christus Jesus ist die Verkörperung des Erbarmens. So dürfen wir sagen, danke Herr Jesus, wir freuen uns an dir, dass wir an dir Gottes Erbarmen sehen, erkennen und lieben dürfen. Das Wirken Jesu wird ja ganz fest auf das Jesaja-Zitat bezogen. indem es da heißt, der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Und dann weiter, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste. Das war ein Zitat aus dem Buch Jesaja, und zwar im 61. Kapitel, Verse 1 und 2, Jesaja 61, 1 und 2. Also schon 600 Jahre vor Jesus wurde gesagt, da kommt einer, der tröstet die Trauernden, der heilt die Kranken, der verkündet eine frohe Botschaft, der verkündet ein Gnadenjahr, ein Jubeljahr, der macht die Gefangenen frei. Alles Dinge, die die Barmherzigkeit Gottes anzeigen. Also schon weit vor Jesus wurde gesagt, da kommt einer, den man kurz zusammengefasst mit Erbarmen darstellen könnte, vorstellen kann. Eine Person stellt man nicht dar, man stellt sie ja vor. Also, das Erbarmen Gottes wurde schon hingewiesen weit vorher, sodass wir dann wirklich erkennen können, ja, dieser Jesus ist nun der, der genau das alles tut. Danke, Jesus, können wir heute sagen und wollen wir beten. Spiritualität heißt der Glauben lernen, beten lernen, Gott näher kennen und lieben lernen. Herr, wir freuen uns an dich, Letare. Wir freuen uns an dir, dass du voller Erbarmen bist, dass wir durch deine Taten den Vater näher kennenlernen dürfen. Also, durch seine Taten und durch die Worten Jesu können wir Jesus, den Vater, mehr erkennen. Er wird lebendig. Und das schönste Zeichen, den Vater zu sehen, besteht übrigens darin, dass Jesus die Sünder liebt. Zum Beispiel, wenn wir auf die Ehebrecherin hinschauen, wo Jesus dann sagt, geh hin und sündige von nun ab nicht mehr. Oder Zachäus, der Mann, der vielen Menschen Geld aus der Tasche gezogen hat durch unlautere Mittel, ein unbeliebter Mensch, da ging Jesus zum Essen hin und hat gesagt, noch heute wird diesem Haus Heil widerfahren. Und vielen anderen Menschen mehr, er aß mit Zöllnern und Sündern immer wieder. Jesus liebt die Sünder und da können wir uns doch nur freuen. Wir haben einen Gott, der uns liebt, weil ich persönlich bin selbst einer, der so manche Sünden begeht im Alltag, immer wieder. Fehlt an der Liebe Gottes, fehlt an der Liebe zu Menschen. Bei Ihnen, liebe Hörerfamilie, sicherlich auch immer wieder. Und da können wir gerade sagen, wenn wir schon heute in der zweiten Lesung hören, dass Gott voll Erbarmen ist, dann können wir nur sagen, danke Herr, dass du uns liebst, obwohl du dich manchmal abwenden könntest von uns, guter Gott. Aber du liebst uns, du schaust da gar nicht drauf. Das ist das Besondere an Gott. Und Jesus offenbart also durch seinen Lebensstil und durch seine Taten, wie die Liebe in unserer Welt gegenwärtig ist. Wichtiges Stichwort ist also Liebe, darauf komme ich willig heraus. Liebe, das ist die Haupteigenschaft Gottes. Aber diese Liebe erscheint nun in besonderer Weise. Es gibt also noch eine spezielle Art von Liebe, nämlich wenn sie mit Leid und Armut in Verbindung kommt. Und sicherlich kennen Sie das, dass Sie irgendwo ein Leiden haben, sei es mit den Mitmenschen, mit eigener Gesundheit, in der Familie, dass Sie mit irgendwelchen Dingen finanzielle Arbeitssorgen haben, ähnliches mehr. Wenn Liebe in Verbindung mit Leid und Armut auftritt, dann wird diese Liebe Erbarmen genannt. Und so haben wir eine erste Definition, was Erbarmen ist. Erbarmen, Barmherzigkeit, ist eine Art von Liebe, und zwar die Liebe, die mit Leid und Armut zu tun hat, wenn Gott in besonderer Weise auf uns zukommt, obwohl wir leiden, obwohl wir arm sind, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir getrennt von Gott sind, obwohl wir eigentlich gar nicht so liebenswert wären, kommt Gott doch zu uns und sagt, du, ich hab dich lieb, du bist mein Schatz, du bedeutest mir was, ich stehe voll hinter dir, mein Herz schlägt für dich. Das ist Gott, Letare, freue dich, können wir dann nur drüber sagen. Erbarmen ist also eine besondere Art der Liebe. Paulus sagt das auch recht schön, nämlich in einer Bibelstelle, im Epheserbrief 2, das Kapitel, Vers 4. Also das ist das, was wir heute an diesem vierten Fastensonntag Lesejahr Bertha. Vierter Fastensonntag Lesejahr Bertha, zweite Lesung, wenn Sie es mal im Schotten nachschlagen wollen. Dazu die Bibelstelle, da hören wir das auch. Epheserbrief 2, das Kapitel, Vers 4. Da heißt es, Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Soweit dieses Bibelzitat aus Epheser 2, Vers 4. Aus Gnade sind wir gerettet. Aus Liebe sind wir gerettet. Obwohl wir Sünder sind und obwohl wir, Sünde heißt eigentlich abgesondert sind, von Gott in Trennung leben, sind wir gerettet aus reiner Gnade. Das ist das, diese Wirklichkeit, die sehen wir in Jesus Christus. Warum also ist dieser Jesus gesandt? Weil er den Vater als liebend und als erbarmend gegenwärtig machen will. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Einer der Gründe, sicherlich auch um uns zu erlösen, aber hauptsächlich um zu zeigen, unser Papa im Himmel, dieser Vater, ist voller Liebe. Ja, noch mehr, wenn man die Liebe noch steigern will, kommt man zum Erbarmen. Dass auch wir Sünder geliebt sind, obwohl wir leiden, arm sind, von Gott getrennt sind, liebt er uns. Das will uns Jesus zeigen. Drum ist das Erbarmen die Haupttätigkeit des Lehrens von Jesus. Also wenn man ihm fragen will, was will er hauptsächlich sagen, wenn er predigt, wenn er uns was verkündigt, dann können wir sagen, seine Hauptbotschaft ist, Gott ist voll Erbarmen, noch mehr als Liebe. Er geht auf uns Sünder zu. Und die Lehrtätigkeit über das Erbarmen macht Jesus übrigens in Form von Gleichnissen. Beispielsweise der verlorene Sohn, den wir im Lukas-Evangelium finden. Aber auch andere Bibelstellen zum Beispiel. Jesus erzählt von einem guten Hirte, der sein verlorenes Schäfchen sucht. Das Kranke, das Verletzte, das Dummheiten begangen hat, das sich von der Herde abgetrennt hat, das Dinge gemacht hat, die es nicht soll. Aber genau diese Schäfchen, da läuft der gute Hirte nach. Das ist der Erbarmen. Und all diese Gleichnisse erzählt Jesus. Kommen wir nochmal auf die beiden Begriffe zu sprechen, Erbarmen und Liebe. Was ist da der Unterschied? Wenn Jesus Erbarmen schenken will, dann sagt er zu den Menschen, ihr müsst euch auch vom Erbarmen leiten lassen. Und das ist etwas Entscheidendes. Es gibt nämlich eine Grundvoraussetzung, dass Jesus uns sein Erbarmen erweisen kann. Die Liebe, die hat Gott immer zu uns. Die wird ewig bleiben und war schon immer da. Nur das Erbarmen ist ja eine besondere Zuwendung zu uns. Etwas, was wir erfahren können. Etwas, das uns zuteil wird. Aber dazu liegt es an uns. Denn nur wenn wir selbst Erbarmen an anderen üben, werden wir auch Erbarmen finden. Das lesen wir ganz klar in den Seligpreisungen, in denen es da heißt, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Wenn wir nun ein paar Takte Musik hören über Gnade und Erbarmen und Liebe, wollen wir kurz darüber nachdenken, ob es auch wir schaffen, so erbarmungsvoll mit den Menschen umzugehen, wie Gott zu uns voller Erbarmen ist. Und wenn wir es nicht ganz schaffen, keine Sorge, Gott liebt uns Sünder über alles, weil er voller Erbarmen ist. Denken wir über diese Barmherzigkeit kurz nach und fragen wir auch wir, ob wir schaffen, zumindest ein wenig Erbarmen zu haben mit den schwierigen Menschen um uns herum.
Mit Johannes Paul II. Auf das Erbarmen Gottes schauen, das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung und wir hören nun die Fortsetzung der Gedanken dazu von Pfarrvikar Rainer Herthaus aus Werding.
Wir wollen auf das schauen, was uns Johannes Paul II. Geschenkt hat in sein Enzyklika Dives in Misericordia, soweit ich weiß 1980 geschenkt und gegeben, was er da über Gott und seine Barmherzigkeit schreibt, damit wir sagen können, Herr, wir freuen uns an dir, wir können dich lieben, wir können uns sagen, es ist ein Geschenk, dich kennen zu dürfen und wir können dann von ihm schwärmen. In der Bibel gibt es verschiedene Worte für Barmherzigkeit. Zum Beispiel das berühmte Kyrie Eleison, dieses Eleo, ich erbarme mich. Da gibt es auch ein anderes, Splanchnizomai, da kommt sogar Splanch, die Niere mit vor, es geht Gott an die Niere. Also da gibt es verschiedene Wörter für Erbarmen. Im Lukas-Evangelium finden diese ganzen Wortbedeutungen nun ihren Niederschlag. Also das heißt, da geht es nicht so sehr um welche Worte da verwendet werden, sondern im Lukas-Evangelium, da hören wir in besonderer Weise über die Barmherzigkeit, indem Jesus davon erzählt, in Gleichnissen und Bildern. Aber auch das Wort Barmherzigkeit kommt bei Lukas-Evangelium am häufigsten mit vor. Zum Beispiel im Magnificat hören wir zweimal das Wort Erbarmen. Wenn wir das genau nachlesen, er erbarmt sich seines Volkes Israel. Und auch Zacharias spricht in seinem Lobgesang, den er da singt, vom Erbarmen Gottes, als er sich freut, dass seine Frau mit dem kleinen Johannes schwanger ist. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn nun kommt interessanterweise das Wort Erbarmen gar nicht wörtlich vor. Da finden wir weder irgendein Eleison, noch irgendein Splanchnizomai, noch sonst irgendein griechisches Wort für Erbarmen. Kommt da nicht vor im Griechischen. Und trotzdem ist dieses Gleichnis einzig und allein eine Beschreibung des Erbarmens Gottes. Es geht dabei um das Wesen. Was ist denn Erbarmen genau? Und wenn wir dieses Gleichnis lesen, da können wir nur die Hände vor Gott erheben und sagen, Letare, freut euch ihr Christen, dass dieser Gott so ein Gott ist. Im Alten Testament kommt es also auf die Terminologie an. Welches Wort steht da geschrieben? Was meint denn das genau? Im Neuen Testament geht es um die Analogie, also um einen Vergleich. Was genau meint denn die Barmherzige Gottes? Welches Handeln drückt sich bei unserem Herrn und Gott aus? Gehen wir mal konkret Lukas Evangelium Kapitel 15 Vers 11. Da finden Sie dieses Gleichnis Lukas 15, 11 vom Barmherzigen Vater. Leider heißt es in der Überschrift oft Gleichnis vom verlorenen Sohn. Viel schöner wäre zu sagen, das Gleichnis vom Barmherzigen Papa im Himmel. Der verlorene Sohn, das ist jeder Mensch. Sie, liebe Hörer, von mir angefangen, Pfarrer Vikar Rainer Hertheis, über Sie, die Sie jetzt zuhören, jeder von uns ist irgendwie ein Stück dieser verlorene Sohn, der irgendwelche Dinge tut, die uns hin und wieder mal von Gott trennen, die uns einen nicht gut tun, wo wir aber so meinen, dass wir es doch bräuchten. Und dieser Sohn, der hat die Würde der Gottessohnschaft verloren. Jeder von uns, jeder Getaufte, ist ein Sohn und eine Tochter Gottes, ein Kind Gottes, sagen wir besser. Durch die Taufe sind wir alle zu Söhnen Gottes geworden. Da gibt es nicht mehr Mann, nicht mehr Frau, sondern sind wir alle einer in Christus, heißt es im Galaterbrief so richtig klar. Also vor Gott stehen wir alle da vom Vater wie Christus. Darum sind wir alle Söhne Gottes, alle Kinder Gottes. Aber wie gesagt, weil wir Menschen halt manchmal Dinge machen, naja, die manchmal vielleicht nicht so geschickt sind, die wir trotzdem machen, verlieren wir oft diese Würde als Sohn Gottes. Das merken wir daran, was der Sohn macht, dieser Verlorene, der sagt, Vater, gib mir das Erbteil. Und damit heißt es, ey, guter Vater, du bist für mich gestorben, du kannst mich mal, ich will gar nicht mehr dein Sohn sein, ich will endlich machen, was ich will, was ich mit Frau mein Vergnügen haben, ich will Disco, Spaß, Party, Sex, Alkohol, Drogen, Zigaretten, mal die Welt auswählen, sie kosten, Freizeit, Vergnügen, all diese Dinge endlich mal leben dürfen, nicht immer die ganzen Gebote haben müssen, raus will ich, was machen. Und manchmal denken wir Menschen so. Es mag gar nicht so krass sein. Oft gelingt es uns schon einfach, den Mitmenschen nicht so zu lieben und ihm zu vergeben, wie wir es einfach sollten. Auf jeden Fall ist es so, dass wir einfach manchmal so diese Würde als Kind Gottes verlieren, schon weil wir einfach die Liebe zu Gott und die Liebe zum Menschen nicht in Fülle leben. Das Problem ist, dass dieser Sohn gar nicht merkt, dass er diese Würde der Gottessohnschaft verloren hat. Der peilt das gar nicht, der checkt das gar nicht, wie die Jugend sagen würde. Der meint, das ist gut so, ich lasse mir den Erbteil geben, damit ist sein Vater für mich gestorben und ab geht die Post auf dieser Welt. Vielleicht machen wir es manchmal auch so. Ach, immer dieses Sonntagsfrüh aufstehen, in die Kirche gehen, ich will endlich mal ausschlafen, tun, was ich will. Und merken gar nicht, dass wir uns da ein bisschen abtrennen von der Liebe Gottes. Aber im Gewissen dieses Sohnes taucht es auf, dass er die Würde Gottes verloren hat. Und so hat jeder von uns eine kleine Stimme in sich, wo wir sagen können, danke. Danke, Vater, dass sich in meinem Gewissen etwas meldet, das da sagt, irgendwie lebe ich nicht mehr in Fülle, irgendwie läuft's nicht mehr so gut, irgendwie kann ich Gott und den Menschen nicht mehr so lieben, irgendwie bin ich schwach. Und das meldet sich bei uns. Letare, freu dich darüber, dass in jedem verlorenen Sohn, in jedem Kind Gottes ein bisschen diese Liebe Gottes weiterlebt. Und in diesem Gleichnis drückt sich nun diese Liebe, also in Lukas 15 ab Vers 11, drückt sich die Liebe zu Gott nun als Erbarmen aus, wie ich vorhin erklärt habe. Ganz entscheidend ist, dass die Liebe dann zum Erbarmen wird, wenn es gilt, die Norm der Gerechtigkeit zu überschreiten. Noch so ein Begriff, Gerechtigkeit. Schauen wir doch mal, was wäre, wenn Gott nur gerecht wäre. Die Gerechtigkeit würde nun heißen, da würde ich als Vater sagen, weil du, mein lieber Sohn, mein ganzes Geld verprasst hast, weil du, mein lieber Sohn, nach Schwein stinkst, was für einen Juden eine Katastrophe ist, weil du, mein lieber Sohn, rumgehurt hast mit einem Haufen Frauen, weil du, mein lieber Sohn, meinen Ruf ruiniert hast, mache ich dich so gerade noch zu einem Tagelöhner, das wäre alles andere als barmherzig, das wäre gerecht. Weil du das gemacht hast, musst du Tagelöhner werden. Punkt. Gerecht, oder? Kann man so sagen. So wäre, wenn Gott gerecht wäre. Aber am barmherzigen Vater erkennen wir, was das göttliche Erbarmen ist. Denn der Vater beschenkt seinen Sohn. Er lässt sogar ein Mastkalb schlachten und begann ein frohes Fest zu feiern. Freu dich, Letare. Das ist es doch. Barmherziger Gott, wir dürfen uns an dir freuen. Du feierst dein Fest mit uns. Du steckst uns einen Ring an. Wir sind wieder zeichnungsberechtigt für das Konto Gottes. Das bedeutet ein Ring. Wir bekommen neue Schuhe angezogen. Wir dürfen den Boden des Heiligen Himmelreichs wieder betreten. Ein neues Gewand. Wir stinken nicht mehr als Sünde. Wir sehen strahlend gut aus. Wir leuchten. Das ist Gott. Wir werden beschenkt, anstatt gerecht behandelt zu werden, beschenkt uns Gott mit dem Größten, was er uns beschenken kann. Und das Mastkalb ist etwas, was normalerweise nicht geschlachtet wird. Da müsste schon der Papst und der Bundeskanzler und der Bundespräsident und wir alles kommen, bis man das Mastkalb mal schlachtet. Weil da wird das ganze Geld reingesteckt in ein Mastkalb. Und das schlachtet Gott, nur weil da einer sagt, tut mir leid, ich habe eine Dummheit begangen. Und was für eine Dummheit? Das ist doch Erbarmen. Letare, danke Herr, dass wir einen Gott haben, der du uns reichlich, überreich beschenkst, auch wenn wir so manches versemmelt haben, wenn so manches nicht so gut gelaufen ist. Dieser Vater zeichnet sich aus durch Treue in der Vaterschaft und Treue in der Liebe. Wieder so eine Eigenschaft, weswegen wir uns freuen dürfen. Gott ist treu als Papa, als Vater. Gott ist treu in der Liebe. Egal, was wir anstellen. Wenn da nur ein kleines Fünkchen Reue da ist, wie es bei dem Sohn ist, der ist umgekehrt, hat gesagt, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Erbarmen braucht die Bedingung, dass wir selbst Erbarmen haben und Gottes Erbarmen empfangen wollen. Wir müssen offen sein für dieses Geschenk. Aber dann ist Gott treu ohne Ende. Er bleibt immer der liebende Papa und er bleibt immer der, der voller Liebe ist. Also eine der wichtigsten Wesenszüge unseres Gottes, reich an Erbarmen, ist die Treue. Weiterhin hat der Vater zu uns eine große Zuneigung und Großzügigkeit. Also neben der Treue hat Gott eine Zuneigung zu uns, er neigt sich uns zu und er ist großzügig. Also nicht nur ja so ein bisschen was vom Himmel, so ein klein wenig Freude kriegst du schon. Nö. Wenn Gott uns beschenkt, dann so richtig in aller Fülle. Er ist total großzügig, er beschenkt uns in Hülle und Fülle, würden wir sagen. Letare, freu dich. Danke Herr, dass du uns mit reicher Fülle beschenkst, dass du großzügig bist, du schlachtest das Mastkalb, sprich, du feierst mit uns ein frohes Fest. Und wie oft erleben wir es, auch wenn wir sündig begangen sind, dass wir doch von Gott beschenkt werden, großzügig und voller Zuneigung von uns. Schauen wir weiter, was neben der Treue, neben der Großzügigkeit, neben der Zuneigung zu uns noch das Erbarmen Gottes auszeichnet. Denn nur wenn wir es wissen, können wir auch diesen Gott lieben, können wir uns an ihm freuen, können wir von ihm schwärmen, können wir Zeugnis geben, können wir ihn lieben, im Alltag mit ihm gehen. Also weiterhin ist es die Freude. Die Freude über den verlorenen Sohn, das merken wir dann, als dieser barmherzige Vater dann zum zweiten Sohn hingeht, der sich ja furchtbar beschwert, was dem Vater einfällt, das teure Mastkalb zu schlachten. Da sagt doch der Vater, mein Sohn, jetzt müssen wir uns doch freuen. Er ist zurückgekehrt und ist wieder bei uns. Jetzt müssen wir uns doch freuen. Der Vater hat die ganzen Fehler des anderen Menschen gar nicht vor Augen. Nur eines hat er vor Augen. Wie können wir es machen, dass im Himmel möglichst große Freude herrscht? Und wie kann ich diese Freude weitergeben? Das ist das Hauptanliegen Gottes. Und darum passt das so schön, dieses Erbarmen zum heutigen Sonntag Laetare. Sicherlich kann man über das Erbarmen auch sprechen am Barmherzigkeitssonntag, dem zweiten Ostersonntag dann, was ja heuer, wie gesagt, dann der 12. April 2015 sein wird. Aber Erbarmen passt auch sehr gut zum heutigen Laetare-Sonntag, nicht nur wegen der zweiten Lesung Epheser 2, sondern auch wegen der Tatsache, dass das Erbarmen Gottes immer auch in Verbindung mit Freude steht. Und das Wort Freude kommt, wie gesagt, explizit vor im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, Abvers 11. Jetzt müssen wir uns aber doch freuen. Das ist es, was Gott will. Laetare, freu dich über Gott, dass du reich beschenkt bist, auch wenn du eigentlich ein Sünder bist. Wie kann es denn nun sein, dass dieser Vater so treu ist und sich freut? Wie geht denn das eigentlich? Das hat damit zu tun, dass der Sohn sein Menschsein nicht verloren hat und dass er die Würde der Sohnschaft nicht verloren hat. Sprich, der verlorene Sohn, also der wir im Prinzip, wir Menschen, die wir Schwächen haben, wir bleiben einfach immer ein geliebtes Kind Gottes. Wir bleiben Sohn Gottes, einer in Christus durch die Taufe, wie es im Galaterbrief heißt. Also wir werden immer vom Vater wie Christus gesehen, auch wenn wir die Würde manchmal verlieren, auch wenn wir sündigen. Drum kann es sein, dass Gott trotzdem sich an uns freut und voll Erbarmen zu uns Menschen ist. Weil wir Menschen, ein jeder von uns, Sie und ich, wir bleiben Mensch, wir bleiben Kind Gottes, wir behalten die Würde vor Gott als getaufter Christ, als sein geliebtes Kind. Die Liebe, die dieser Vater hat zu uns Menschen, heißt griechisch Agape, Liebe. Und diese ist fähig, über das moralische Elend und über unsere Sünde sich darüber zu beugen. Das ist die Eigenschaft Gottes. Er beugt sich darüber, er schaut gar nicht auf die trennende Mauer, wenn man so will, wie wenn zwischen uns und Gott eine kleine Mauer stehen würde durch unsere Sünde. Gott beugt sich darüber hinweg, küsst uns, nimmt uns in die Arme, fällt uns um den Hals. Das ist ja genau die Eigenschaft dieses barmherzigen Vaters im Lukas 15, Abvers 11. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn, obwohl da eigentlich eine Mauer der Sünde dazwischen steht. Macht nichts! Gott setzt sich darüber hinweg. Wir sind Kind Gottes, wir sind ein in Christus. Wir werden vom Vater immer wie Christus Jesus gesehen, als geliebter Sohn. Die Freude des Vaters besteht also darin, dass der Sohn immer Sohn bleibt, immer, auch wenn er sich vom Vater trennt. Wir können da gar nicht herausfallen. Wir Menschen, wir meinen leider oft, dass derjenige, der das Erbarmen empfängt, also hier der Sohn, gedemütigt oder gar verletzt wird. So nach dem Motto, naja, also ich will dich jetzt mal trotzdem lieben und weil ich dich so liebe, sollst du dann merken, wie schwach du warst. Vor lauter Liebe zeige ich dir, dass du doch Dummheiten gemacht hast, erkenne es an der Liebe. Also wir denken oft, Liebe sei ein Zeichen der Demütigung. Ganz und gar nicht. Weil wir denken das deswegen, weil wir oft so ungleich großes Erbarmen empfangen. Aber hier ist nichts Ungleiches da. Wir meinen ja oft manchmal, wir Sünder, klein, mickrig, niedrig vor Gott und Gott gewaltig und groß und dann ist das Verhältnis ungleich. Aber das ist nicht ungleich, sondern das Gleiche, das Gemeinsame besteht darin, dass jeder ein Mensch ist, dass jeder eine Würde hat und dass jeder Christus gleichförmig ist in der Taufe und dass wir einfach geliebt sind. Also wir stehen vollkommen vor Gott da ist. Und wenn dann Liebe und Erbarmen fließt, dann folgt eine Bekehrung. Keine Demütigung vor Gott, keine Verletzung vor Gott, weil er so riesengroß vor uns steht. Wir als kleine Sünder, da ist häufig nichts vor ihm stehen, ganz und gar nicht. Genau das Gegenteil. Wir stehen voller Würde vor Gott und dürfen in die Augen schauen. Wir werden von ihm ja umarmt. Er küsst uns, er beschenkt uns mit einem Ring, mit Schuh, mit einem Gewand. Er feiert ein Fest mit uns. Also wir sind da völlig ebenbildlich mit Gott auf sein Ebenbild geschaffen. Keine Verletzung, keine Demütigung, sondern pure Liebe und pures Erbarmen. Das wahre Erbarmen Gottes zeigt sich also wahrhaft und eigentlich, wenn es wieder aufwertet, wenn es uns fordert und wenn es aus allem Übel heraus noch das Gute sieht. Das ist Erbarmen. Und so kann dieses Erbarmen dann auch zur Bekehrung führen, dass wir uns wegkehren von dem, was uns an die Welt bindet, sondern was uns zu Gott hinführt. Das ist das Erbarmen, dass wir einfach gefordert werden, diesen Gott noch mehr zu lieben. Das wahre Erbarmen zeigt sich also darin, dass es sich nicht vom Bösen besiegen lässt, nicht von unserer Sünde, nicht von der gefallenen Engelswelt, von Satan und Dämonen. Gottes Erbarmen bleibt immer Sieger. Im Gegenteil, Gottes Erbarmen besiegt noch das Böse durch das Gute. Und so können wir uns gemeinsam freuen, dass wir so einen Gott haben, der voll Erbarmen ist. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Mit Johannes Paul II. Auf das Erbarmen Gottes schauen. Das ist das Thema von den Gedanken von Pfarrvikar Rainer Hertheis gewesen, die wir gerade gehört haben. Noch einmal ein Dankeschön Ihnen, Pfarrvikar Hertheis. Sie haben das Bild am Ende des barmherzigen Vaters nochmal ins Zentrum Ihrer Ausführungen gestellt. Das ist ja dieses berühmte Bild von der Barmherzigkeit Gottes, das berühmte biblische Bild. Und mir scheint, das ist unausschöpflich. Man kann eigentlich fast gar nicht genug darüber nachdenken. Es ist ja auch oft künstlerisch verarbeitet worden. Und dennoch ist es so, dass wenn wir daran denken, dass wir mit unseren Verfehlungen, unserem Fallen, unseren Sünden wieder vor Gott treten sollen, uns ergreift die Scham immer wieder. Und es fällt uns dann dennoch irgendwo immer wieder schwer, oder?
Das ist richtig. Aber genau diese Reue in uns, dass es uns schwerfällt, das macht uns oft für sein Erbarmen. Sonst wären wir ja so, dass wir sagen würden, ach, ich bin sowieso über alles geliebt und ich kann machen, was ich will und es spielt alles keine Rolle. Und das, dann wären wir ein Stück weit selbstgerecht, würden uns für heilig, für groß und gut halten, für ganz toll, für fehlerlos. Und dann könnten wir Gottes Liebe, Gottes Erbarmen gar nicht so erfahren. Erbarmen ist also wirklich etwas, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir uns klein fühlen, dann reich beschenkt werden. Und darum ist es manchmal ganz heilsam, wenn es uns schwerfällt, in der Beichte über Sünden zu sprechen. Wenn wir eigentlich unser Gewissen sagt, Mensch, irgendwie hast du jetzt ein dringendes Gebetsanliegen, aber du hast dich gestern so dumm verhalten, irgendwie traue ich mich gar nicht, vor Gott zu kommen. Dieses Gefühl ist auch etwas Geschenktes, weil da eine Reue dahinter steht, weil eine Umkehr dahinter steht, weil eine Sehnsucht nach Liebe und Vergebung dahinter steht. Und dann sind wir offen für das Erbarmen und dann erst können wir richtig beschenkt werden. Und so ist es manchmal ganz heilsam, dass sich in uns deine Stimme meldet, die sagt, Mensch, eigentlich habe ich jetzt Gottes Liebe nicht verdient und es fällt uns schwer, zu ihm zu kommen. Nur das ist das offene Herzenstür für seine Liebe, die dann noch getoppt wird durch Gottes Erbarmen.
Also das zerknirschte Herz und auch vielleicht steht dahinter auch die Sehnsucht nach Vollkommenheit, die in uns ja auch da ist und wo wir uns selber immer wieder enttäuschen und immer wieder auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind. Vielleicht, Pfarrvikar Hertheis, noch zum Schluss eine Klarstellung, weil wir ja oft mit dem Thema Barmherzigkeit konfrontiert werden, auch in der Diskussion über kirchliche Themen. Und es wird dann oft uns gesagt, auch als Kirche, wir müssten barmherziger sein. Man darf nicht so hohe Anforderungen stellen und manche Gebote werden als unbarmherzig empfunden. Was sagen Sie dann dazu, wenn Ihnen so etwas entgegenschlägt? Das sind ja ganze Wogen, die dann in der öffentlichen Meinung oft kommen.
Genau, die Barmherzigkeit ist uns etwas, das uns hilft, diese klaren Linien zu gehen. Also weil wir oft, wie gesagt, denken, Und dass die 10 Gebote unbarmherzig wären, weil sie so streng sind und so, dann sage ich immer, man braucht bloß an den Verkehr zu denken. Wenn wir da keine Verkehrsregeln hätten, dann gäbe es auf der Straße ganz viele Tote. Man kann auch sagen, es ist unbarmherzig, vor einer roten Ampel stehen zu müssen. Es ist unbarmherzig, nur 80 auf der Autobahn fahren zu dürfen bei Tempolimit. Es ist unbarmherzig, beim Stoppschild die Räder stehen zu lassen. Ist man gerade so schön am Gas drauf und so.
Fällt vielleicht etwas leichter als manche, wenn's das Innere betrifft.
Genau, und
das
so geht
es
bei den Geboten genauso. Das sind Spielregeln des Himmels, damit wir glücklich miteinander leben, auch wenn sie manchmal etwas hart erscheinen. Aber bestimmte Regeln und Leitlinien helfen uns, dass wir einmal später in den Himmel kommen und mit anderen Menschen gut zurechtkommen. Sie mögen hart erscheinen, aber es sind, manchmal kann auch eine Züchtigung, wenn ein Vater sein Kind einmal ziemlich schimpft, dann kann das Kind das brauchen. Auch das gehört zur Liebe dazu, dass wir manchmal ein bisschen gezüchtigt werden, damit wir dann später im Leben zurechtkommen und in den Himmel kommen. Also diese oft strengen Regeln, die so unbarmherzig gelten, weiß ich was alles, was es auf dieser Welt so an Regeln gibt, dann die sind aber auch ein Geschenk der Barmherzigkeit, weil dadurch, wenn wir uns an die Spielregeln halten, können wir schaffen, doch in den Himmel zu kommen und auch auf der Welt erfüllt zu leben. Auch wenn es manchmal hart scheint, aber es ist genau ein Geschenk der Barmherzigkeit, einen Wegweiser zu haben.
Also manchmal erscheint ja auch der leichtere Weg als der gangbarere, hat aber dann Folgen, die dann am Ende sehr viel schwerer zu tragen sind, als wenn wir den Schritt an dieser einen Stelle mal umlenken.
Genau.
Dankeschön, Pfarrer Vicar Hertheis, für diese Gedanken. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer auch. Ich bin Gabi Fröhlich und von Pfarrer Vicar Hertheis verabschieden wir uns mit seinem priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die mächtige Fürsprache der Mutter der Barmherzigkeit, aber auch der Ursache aller Freude, wie sie auch genannt wird, auf die mächtige Fürsprache des großen Heiligen der Kirche Johannes Paul II. Und der ebenfalls heiligen Schwester Faustina Kowalska und alle Engel des Heiligen Himmels, möge der dreifaltige Gott von euch alles Böse fernhalten und euch beschenken mit seiner Liebe, mit seinem Erbarmen, mit seiner Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Nähe, mit seiner Seligkeit. Und mit seiner Heilung, mit seiner Kraft zu einem heiligen Leben, voll der Barmherzigkeit zu den Mitmenschen, zu Gott selbst. Diesen allen Segen des Himmels gewähre ich euch, der dreifaltige Gott, und allen, die zu euch gehören, die euch am Herzen liegen, für die ihr beten sollt und wollt. Ehr Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.